gestern schon gehört, die Organisatoren von Spaßhals versuchen, irgendwie irgendein Zeichen zu setzen, dass man dieser Außenwelt, die zurzeit in Europa nicht so lustig ist, doch auch ein Zeichen setzt. Es gibt im Raum oder im Haus hier kleine Boxen und wir würden Sie herzlich bitten, eine kleine Spende hier zu lassen. Das Geld kommt einer Organisation in Innsbruck zugute, die sich um Flüchtlinge kümmert und versucht, den Menschen hier, die auf irgendeine Weise nach Tirol gekommen sind, den Aufenthalt so gut wie möglich zu erleichtern. Also vergessen Sie das bitte nicht. Und jetzt nur ein paar kurze Worte zu Walter Pila. Es ist mir eine Freude. Stellen Sie sich vor, wenn es mir keine wäre. Aber wie gesagt, es ist mir eine. Und man könnte auch noch gleich beginnen, als wir noch jünger waren, der Walter und ich, oder man könnte auch sagen, als wir noch jünger waren und so weiter. Also uns verbindet etwas sehr Langes. Wir kennen uns schon sehr lange.
Topolino.
Topolino. So einfach ist das. So einfach verstehen wir uns. Und eigentlich könnte man die Lesung schon...
Ja.
Walter Pila. Ja, Walter Pila. Bei Walter fällt mir immer ein, das, was er macht und das, was er kann, das würde ich auch gerne können. Zu Walter fällt mir immer ein Heimat. Ich habe zum Konzept Heimat eigentlich ein sehr schlechtes oder gar kein Verhältnis. Und mir ist eingefallen bei Heimat, wenn man es anders liest und wenn man sagt Heimat.at, dann sind wir plötzlich wieder ganz in der Aktualität angelangt und können uns vielleicht überlegen, was man mit diesem Begriff Heim.at heute machen kann. Und da, glaube ich, kann uns Walter weiterhelfen, der diesen Begriff Heimat auch mit seinen Buchstaben und Wörtern andere oder uns unbekannte Bedeutungen zu geben, versucht. Das Spiel mit den Worten ist ein ernstes, es ist ein lustiges, es ist eines, wo den Werterhaltern, den Schützern ganz schwindelig und schwummerig werden wird. Worte werden bei Walter zu Bildern und Bilder werden zu Worten. Ein Leben in Buchstabenkombinationen und das Alphabet hat mehr als nur eine 0 und eine 1. Pila ist ein Alphabetenrechner und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Interesse an der Lesung mit Walter Pila.
Danke. Danke. Du meinst also auch dann den Untertitel von Lebenssee 3, Wandel, Alter, das hast du sogar in der Einführung gesagt, Walter, würde sich das auch ergeben, aber das wenn ich da nicht so vordergründig habe, gut, vordergründig schreibe ich ja eigentlich eh nicht, oder doch auch manchmal wieder. Ja, das ist also das Buch, aus dem ich da jetzt vorlesen werde, das ist vor einem halben Jahr erschienen, im Ritter Verlag und hat 3 Kapitel und meiner heutigen Lesung aus Lebenssee 3, Wandelalter, habe ich dieselbe elementare Grundstruktur wie beim 384 Seiten starken Band zugrunde gelegt. Also das heißt, das sind dann die Elemente Wasser, Erde, Sprache auf der Erde und Luft. Und wenn es doch im ersten Kapitel Teil jetzt ist das dominante Element Luft. Una poesia del crepuscolo sulle montagne coperte dalla neve alla vita ai piedi. Ein Gedicht vom Sonnenaufgang über den Bergen, bedeckt mit Schnee und dem Leben am Fuß. Distassa, eins. Distassa, die Berge errost, weil Happere, Larbere, längse den Wieb, Terusen Unwieb in Soßem Gell. Wände und Steife berühle dein Wippel, dein Fohlen, so so nicht weichelst, bist du. O sing, wenn mit you, wenn titzt um Graz, wo uns am Zug arbeits von Wieben. Zwei. Dis das, das du wet wen, sein lastetsche Quen, ein Drechsel mich zost, mich fühlen und boch. Distasser seil tungwen seil boch. Grauselst, deil so hell wiebst genner wohl mocht. Distasser den Bergen errost. Sogt lehend leste deil Wundruch, Teilwund, wo gegelt, als Felser des Wosin, weil decht distassern. Es ist ein erotisches Gedicht. Ohne voyeuristisch nachvollziehbaren Sinn in einer sinnüberfüllten Zeit. Soweit jetzt die Blicke in die Höhe. Ich meine, das ist jeder von meinem Platz, hast du ins Halltal. Halltal, nicht? Das ist ja unglaublich, nicht? Diese Möglichkeit, also jetzt die, mein, der Grundblick sozusagen zu dem zur schneebedeckten Schrott im Trauntal nicht. Also als konkrete Anbindung da. So. Jetzt Weltall. Anagrammiert, also Vesmir heißt tschechisch Weltall. Und ist auch immer anagrammiert. Universe. Eins im Univers. Im I. Immer I. Ma im I. Mi im Ei. Ma im Mai, Mai Niai. Zwei, das Univers. Das Uni, der Versmusi, Umi, Vergunni die Servi. Die Mama der Servi serviert im Nu Firsi. Dem Fieser, den Fiesern, der Umi, da Umi. Immer Vers, immer Uni. Versiro im Senfler. Und mi, Emmas Verse Vergunnis vermersen. Drei Universen. A Univers ums Miro, vers umi, vis muren, mur viren, mir fiesen versäumens vers Miro bis Z. Naja, das nächste handelt von sozusagen regional tanzenden weißen Göttern, Halbgöttern und heißt Glückler. Weiße F, weiße F, weiße Flo, weiße Flocken. Ein Stecker, eine weiße Gartehosen und weiße Socken. Die Tleckler bittet noch mal einen kleinen Spend. Dieses soeben gehörte Gedicht versucht mit den Mitteln der konkreten Poesie. Es sind also, wie gesagt, das waren bei diesen drei Gedichten drei verschiedene poetische Ansatzweisen. Also versucht mit den Mitteln der konkreten Poesie ein so regionales Phänomen wie den alten Brauch des Glücklerlaufens im Salzkammergut am 5. Jänner abends sinnästhetisch zu vergegenwärtigen. Und wer hätte sich vor 2009 vorstellen können, 2009 war das ja, dass jemals eine reine Weiberbass bei den ca. 30 männlichen Glücklerpassen, je eine Pass hat zum Beispiel 10 bis 30 weiß gewandete Kappenträger, mitlaufen würde. Durch die normative Kraft des Faktischen aber, so wie bei Herbert Marcuse als gebürgtes Zitat. Gibt es nun weibliche Kappenmotive, welche auch sagen, zum Beispiel Bergweibeln, handwerkliches Tun, Stichwort Ebenser Kreuzstich, oder Märchen aufzeigen, wie sie männliche Dominanz und Vorstellungskraft nie dargestellt hätten. Das waren ja heftigste Auseinandersetzungen deswegen, also in Ebensee, von dem ist dann die Rede ist. Da ist dann in der Zwischenzeit hat sich eben Verschiedenes geändert, also es gibt ja ein aktives Frauenforum und so weiter, sodass sich da, also da schon diesen Hanebüchern, wie man so sagt, da so unterkostet worden ist. Nicht? So, zum zweiten Teil, also jetzt von der Luft, naja gut, in der Sprache ist alles natürlich, aber ich meine jetzt von gewissen Bezügen her, Erde, Sprache, also und der auf, ihr Sozio, auf ihrer Soziosphäre Lebenden. Das heißt, das ist aus dem dritten Kapitel des Buches, das habe ich vergessen, das ist ein drittes Kapitel. Ich lese da heute aus dem ersten Kapitel der Predella und dem dritten Kapitel. Dem rechten Altarteil des Flügels, Flügelaltarteil. Mhm. Weil eben dem Buch ein Flügelaltar, was Kulturalität des Flügelaltars zugrunde liegt. Ich lese es aus den skurrialen Poesien. Altweibersumme in L. Weiter droben schweift die Traun in glitzernden Bogen, trennt den Schulersteg, quietscht der Nachmittagszug und weckt den letzten Mittagsschläfer aus dem Tal. Spinnenfäden dehnen sich über den betonierten Brückenrand, ragen Fahrräder, hinterm Weidengebüsch raucht's. Weiter drunten liegst du, ein kleiner dunkler Wuschelkopf zwischen Freundinnen, auf unserem Schotterlido. Schatten und Licht formen Pfahlreihen, aus denen plötzlich badende Lödelkinder werden. Lana, die Storn um Storn ins Tiefe platteln oder ans herrentene Ufer schleudern, wo Burmer mit Bleikugel mit Köder zwischen die kantigen Blöcke vom Traunverbau gesenkt haben. Trocknet auch die ausgerissene Tür zum Wellenreiten. Immer wieder wendet der Niederwind, angegelbte Laubbüschel und Wildbeeren trauen aufwärts, da schaust du her und erblickst einen staunenden Gast mit reifen Äpfeln in den Augenhöhlen. Da gibt es drei Anmerkungen dazu. Das heißt, die dritte Anmerkung führt uns dann schon zum nächsten Gedicht, also mit der dritten Anmerkung versuche ich ins nächste Gedicht überzuleiten. Trenten und Herrenten, das ist am drüberen und herüberen Ufer. Der Niederwind, das ist wichtig für die Flussschifffahrt oder Seeschifffahrt, der Niederwind ist das Gegenteil vom Oberwind, der am Morgen von oben durchs Trauntal abwärts bläst, während um Mittag die Windrichtung wechselt. Und zum dritten. Und zwar leite ich es über zum einem meiner Basistexte, so in meinem Werk, also den Einwortgedichten von der Lambau, also der Idee eigentlich dazu, das heißt das kleine ebenseelische Diptychon. Also da ist auch schon die Altaridee eigentlich enthalten. Da es im Gemeindegebiet von Ebensee hunderte Menschen gibt, die zum Beispiel Leudl heißen, haben sich im Laufe der Ortsgeschichte aus Unterscheidungs- bzw. Orientierungsgründen diese sehr prägnanten, weil klangvollen, absurden, grotesken, anschaulichen Namen herausgebildet. Das kleine ebenseelische Diptychon ist das poetische Extrakt aus einer Sammlung von ca. 400 Haus- und Spitznamen sowie Berufsbezeichnungen, die ich seit den 80er Jahren gemeinsam mit der Kunststudentin Bettina Hochhauser und unseren leidenschaftlich tratschenden, im Dialekt triefelnden Müttern in den 80er Jahren zusammengetragen und immer wieder ergänzt habe. Und zwar ist es dieses Gedicht, das ist ein Plakatgedicht, zerschnitten für den Druck und so weiter. Und da lese ich Ihnen ein paar solche wirklich drastischen und grotesken und sehr unterhaltsamen Spitznamen vor. Der Staccato, Sauhaut, Schwungradl, Zigogern, der Vergunner, Vergönner, der Verneider, der Stehkosten Franz, der Schwanenritter, der Wosnergräben, das Alpentlo, der Sowieso, das Parlament, der Regenwurmtiger, das Wirtschaftswunder, der Idigeigei, der Wuitod, der Zolltag und das Korrepfadl. Jetzt lasse ich einige aus. Also, Idigeigei ist eine sogenannte Onomatopoesie, nicht? Also mit der Budi Uhu, das ist dann doch sehr lebendig, dem Dialekt, oder so war es, hat ja viel verändert. Der Ruschengackel, jetzt der unten Ruschengackel, Kaugummigitte, der Djibouti, der Akebu, Zawade, Schliefitzen, Gläscher Mirz, der Feichtingtong, Schloder, der Melute, der Erwärmer, der Himmeldatte, und, also als Spitzname natürlich, ne? Und das Christkindl mit den grausten Haaren. Nun zur Spitznamenprosa. Oh, Epepe, Epepe, wir haben die schönen zwei, Epepe, Epepe, wir zwei sind schön. Stanzl. Zwein, die zwei Pfauhauser, die Ludl-Zwilling waren dann nicht, ja, das muss ich jetzt sagen, und jetzt leite ich über sozusagen auf, wo kommt das eigentlich her, also welchen Grund hat das, jetzt sind ja schon Sachen ausgesprochen worden, aber also in der kurzen Form ist natürlich jetzt da, aber trotzdem, also wo kommt das her, es ist ja also ein Parallelphänomen zu Hall in Tirol da jetzt. Die zwei Pfauhauser, die Ludl-Zwilling, waren der Neger, auch Paganini genannt, und der Maschinenfuß. Sepp, der dunkelhäutigere der beiden, avancierte als Durchnummerierter zum 27. Sepp Ludl in den Personallisten der Saline. Damit es bei der Lohnauszahlung schneller ging, namete man ihn wie üblich, aufgrund einer markanten Auffälligkeit. So wurde er zum Neger. Und weil er als obsessiver Geiger auch bald zu großer Beliebtheit in gewissen Altebenseer Gaststätten gebracht hat, estimierte dies der musikfreudige Volksmund mit der Paganini, sozusagen mit einem superlativen Drittnamen des legendären italienischen Violinvirtuosen. Karl, sein Zwillingsbruder mit hellerem Teint, rangierte als siebter Ludl Karl in eben diesen Personallisten. Weil er seine spätere Frau im Jagdschloss Langbadsee, ca. 10 Kilometer vom Ortskern entfernt, oft mit dem Fahrrad besucht hat, wurde er auch öfter gefragt, ob ihm denn das nicht zu anstrengend sei. Darauf soll er beharrlich geantwortet haben, das tut mir nichts, weil ich fahre eh wie mit der Maschinenfuß. So wurde er schnell zum Maschinenfuß erklärt. Übrigens ein Spitzname, der im Ortsleben auch drei tatsächlich Gehbehinderten, teilweise Radfahrer mit steifem Fuß, wie das Geschirrweib oder der Blitz zugeschanzt wurde. Dadurch ergab sich ein weiterer Spitznamen-Doppler. Denn der Neger Günther L. ist zwar kein Pfannhauser, sondern eine Frucht der Besatzungszeit. Ebenso ist ja auch war amerikanische Zone, kommt eben im Buch ja dann jetzt vor, dann entsprechend. Sohn eines farbigen US-Soldaten und einer Ebenseherin, der sich gerne mit dem Begrüßungssatz vorstellte, ein Neger namens Leudl. Das ist, also das ist schon genial, weil bei Kafka, also im Roman Amerika, ist ja der, im Naturtheater von Oklahoma, kommt ja der eine vor, so Negro, ein Mittelschüler aus Europa, nicht, der da sich anstellt bei der Reihe, dass er da einen Job kriegt da jetzt. Also. Aber er sagt eben, ein Neger namens Leudl. Als beliebter Rindbacher ist jener inzwischen ein sportiver Mittelalter-Familienvater, der mindestens einmal im Jahr den Seeturm, vulgo Gnosen, besteigt. Außerdem gibt es doch die Negern vom Feuerkugel, vulgo von Sodel Umert. Ein Mehrfacher. Bei Durchsicht meiner Haus- und Spitznamenliste kommen auch Mehrfachknamöte vor. Etwa ein fünffacher Namensträger, denn der Duchert, Frau Holle, der Komeni, der Muttersackschnägerer und der Zatopek charakterisieren ein und denselben. Zu jenem agilen, ebenso ein Blondschopf, sei bemerkt, dass er gleichzeitig zu seiner Faschingspräsidentschaft auch ein einfallsreicher Krippenvater ist, der bei so mancher Krippelrohrs plötzlich verschwindet, während kurz nach seinem Verschwinden der letzte Kohlstädter Kohlmeiner in seiner mit historischen Details beziehungsreich gestalteten Bleistädter, also Blockstädter Krippen, zu rauchen beginnt. Zwarapalen. Eins, also nicht Bode, sondern Budi-Bildungen. Die zwei aus der Budi-Buden in der Kurstadt waren der Budi-Uhu, Maurer, und Budi-Mini, Hausfrau. Aus Gründen des Sprachklangs, also der Onomatopoesie, wie ich schon gesagt habe, führe ich hier auch noch andere Bu- bzw. Budi-Bildungen an, wie der Budate, der Budi-Ruckerl, der Buke, der Burig und Burigin, bis zum Buschgetterl oder Spugett, ein selbstfahrender Holzabschneider und bewährter Kranzträger bei Leichenbegängnissen. Zwei. Zwar schon durch extreme Kontraste unübersehbare Paarteile waren das Faschingsprinzenpaar 1965. Der Admiral, pensionierter Salinenelektriker, geboren vor 1900, ein kleingewachsener und zaundürrer Schwanerant, im Ersten Weltkrieg Obermatt bei der K&K Kriegsmarine, an der Seite seiner dreimal so jungen, also blutjung, haarfülligen und wuzeldicken Prinzessin Anita I., geboren 1946. Bei offiziellen Faschingsveranstaltungen ritt der weltweit wohl älteste Faschingsprinz, fallweise auf einem Esel, neben seiner Prinzessin in der Kutsche einher. Es sind schon mehrere Stellen gewesen, aber das ist eine besonders auffällige Stelle. Ich bin eigentlich auf das stolz, dass sich dieses Buch, also die drei Bände, ist die Trilogie und das ist beim nächsten, so ineinander alles verzweigt. Also man kann bei meinem Werk nicht so linear durchlesen, sondern das ist eben alles wie auf Flügelalter angeordnet. Aber wenn man das sich einfühlt in das Buch und hineindenkt, da kommt man dann zu verschiedensten Querbeziehungen. Und über der Admiral kommt natürlich an anderer Stelle in unglaublichen Weise auch, natürlich so, auch vor. Seeranzen, aber das ist die schauerten zwar Santa Asiengucker, ein Salinenmeister, ein rechthaberischer Mensch mit einer merkbaren Schiefstellung der Augen, dass ihm einer aufgrund seiner besserwisserischen Äußerungen mit Schmunzeln unterstellte, er sehe ja um zwei Ecken direkt bis nach Asien. Auch da gibt es dann, wie gesagt, eigene Beziehungen wieder. Unter Balkonfuß ist eine leibhaftige Balkongrimasse aus unbändigbarer Neugier, die auch als Fensterbangel oder der Bottwal bekannt ist. Fünftens, zum Schluss zwei legendäre Spitznamen, die eigentlich schon gar nicht mehr vorhaben. Das Alpenklo, Sie haben es zuerst schon gehört. Die Frau war die Frau vom Ned, Gemeindepolizist Bachel aus der Systemzeit. Der Ned hat deswegen so geheißen, weil er musste natürlich als Polizist, Gemeindepolizist, musste Sachen ausführen, also auch unangenehme Sachen. Und da hat er das praktisch seinen Befehl ausgeführt und hat aber das widerrufen durch Ned. Also so ist es halt dann jetzt wirklich. Übrigens, der ist ein Jahr nach Menschen gegangen, der ist auch ein Ned gewesen dann. Also das ist dann nicht einmalig. Spitznamen sind ja öfter so auch übertragbar, beziehungsweise einfach werden halt vergeben. Also, ob es jetzt fertig ist? Das Alpenklo, die Frau vom Ned, die gerade mit Blick auf die abendlich gestimmte Alpenlandschaft auf dem Latrinenbalken gesessen sein soll, habe auf die Gartenfrage, wo bist denn Allweil? Geantwortet, am Alpenklo. Und der Papa lenkt du. Als man in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts das erste Rettungsauto für Ebensee von Linz abgeholt hat, fuhr mit den beiden Fahrern auch die Tochter des Rettungsobmannes mit. Sie meinte auf der alten Traukirchner Straße beim Johannesdenkmal, angesichts der vielen Menschen, die sich am Landungsplatz Berufsbegrüßung des eintreffenden Rotkreuz-Automobils eingefunden hatten, zu ihrem Vater, geh, Papa, mein geht's du? Die Fahrer wechselten und das nagelneue Auto fuhr mit neuem Lenker von der Hauptstraße hinunter zur versammelten Festschar. In seiner Bedeutungsfülle oder vor lauter Nervosität dürfte jedoch der spätere Papa Lenk Du den Bremshebel nicht gefunden haben. Denn das Automobil fuhr zwar würdevoll langsam zur geschmückten Rampe vor, um aber von dort ungebremst in das erregungskühlende Nass vom Südsee vorzufahren. Und wo bleibt der R2? Im Unterschied zu den Oberseen, sagt man da also, im oberen Salzkammergut kann man gut die Gäuserer, Gosinger, Obertraun und Hallstätter, wo das Zahlwort 2 präzis zwei Personen, Tiere oder Dinge weiblichen Geschlechts zusammenfasst, ist dieses an und für sich sehr nützliche Wort von Ischl bis zum Löwen nicht mehr im Alltagsdialekt gebräuchlich. Davon unabhängig existieren viele treffende, aber vielfach pejorative Spitznamen für Frauen, wie zum Beispiel Ohr Schmierz, Benkopf Anne, also Penis, jetzt kann man gut sagen, der Penis. Im Lexikon der unanständigen Wörter steht es interessant, da stehen sehr viele Sachen drinnen, aber die steht nicht drin, interessanterweise nicht drinnen. Bimskadel, Blebern, Böllernani, eine extravagante Hutträgerin, also nicht eine Frau, die in vielfach im Rauschzustand ist, sondern eine extravagante Hutträgerin, Breselbrunzerin. Das muss was mit dem Breselbrunn in der Berggasse zu tun haben, denn wer brunst schon Breseln, wenn es nicht den Breselbrunn gab? Teufelsfedern, mit ihren Federbüschen am Hut, schien sie sogar mit dem Salinenkapellmeister Ivan, Vergleich mit Ivan dem Schrecklichen, gefürchteter Kapellmeister gewesen, zu konkurrieren. Aber natürlich, ich weiß nicht, wie die in Hall Asser sein, dass die, ist ja witzig genug, die haben so einen Tschakko auf, wie der Kaiser Franz Josef, nicht? Der Kapellmeister. Nicht in Hall. Grüne Federn, nicht? Na ja, okay, also ich fühle mich dann. Pfeude, der Vierfleg, Gicht Marie, Gläscher Mirz, Gräß Kelle. Also, da verweise ich auch noch auf eine Stelle in Lebensee, zwei gerade Regenbögen, wo ich sozusagen unterm Blickwinkel von Samuel Beckett, also da diese Szene dargestellt habe, wo sie, also die hat eine große Ohrringe gehabt, wo sie vor die alten Krauderer da im Gasthaus da praktisch dann letztlich noch getanzt hat. Das Krokodil, eine Hauskrankenpflegerin, Gümpelschiss Karl, die gute Luise, eine Zärtlichkeitsform von einer Birnensorte und so weiter. Nicht nur, ist es schon, um die Zeit? Schon. Bitte jederzeit, sagst du bitte, ich verliere leider immer wieder und verliere mich dann. Es ist einfach dann so lustvoll, weil man es ja auch gern erzählt dann und so weiter und die Kontraste auch dann notwendig sind und so weiter. Und das taugt mir auch, wenn man zum richtigen Zeitpunkt auf das draufkommt. Also das, was sagt. Nicht, also ein Nachsatz jetzt noch. Nicht nur das Gesicht, Figur oder andere typische Eigenheiten oder Verhaltensauffälligkeiten von der oder demjenigen muss man sich dazu vorstellen, damit einem auch der ganze Witz und Hintersinn dieses Namens aufgeht wie ein Erleuchtungsblitz. Das ist noch nicht wie der Satori-Zustand im Zen-Buddhismus, aber zumindest wie Erleuchtungsblitz. Und wer schmunzelt oder lacht da nicht gerne allein oder in Gesellschaft über Treffsicherheit und anarchisches Wortspiel? Zum Abschluss ein poetisches Kompositum, welches keiner konkreten Anschauung bedarf. Maulhuhe, gefürchteter, teilweise überlaut und mit seiner Missgunst vieles vergiftende Stammtischredner. Fahnhauser brauche ich Ihnen nicht erklären, das ist in HLE. Jetzt kommt es zum dritten Bereich. Also, beziehungsweise, dann teile ich Ihnen das gleich. Ah.
Wollen Sie das bitte austeilen? Hier ist es.
Das, ich weiß nicht, was das eigentlich ist. Ich habe das heute entdeckt im Zuge meiner komischen Arbeiten, die ich da mache. Das ist ja alles zwischen allen Sesseln sitzend und doch gut sitzend, dann andererseits wieder und lustvoll sitzend. Ich gehe jetzt auf den Bereich ein. Also das erste Kapitel, das untertitelt ist mit Grundfischen. Das sind die legendären Wesen, also die sind ja angedeutet da drinnen in dem, was ich Ihnen jetzt austeilen habe lassen. Also Wasserspiel, Grundfischen zur Bretella. Und da kommt jetzt gleich vor, vom Grundeln unter Grundfischen überm Weltwasser. Ich muss Ihnen das ein bisschen erklären, weil es, also an und für sich müsste es für sich sprechen, aber das vermittle ich heute so in der Kürze. Da geht es sozusagen im oberen Teil um die Wasseroberfläche, letristisch natürlich, ein letristisches Poem, um die Wasseroberfläche, dann die Narrationsgrenze und dann wie ein Querschnitt durch das Wasser, als wenn das ist eine Sulz wäre oder ein Erstarrt, der Querschnitt eventuell bis zum Erdmittelpunkt. Und da steigen natürlich die verschiedensten Konsonanten, Konsorten und so weiter auf. Vom Grund da steigt du auf. Bis zur Narrationsgrenze. Weil das ist das sonderbare Phänomen, dass ober der Narrationsgrenze da konkret werden, aber unter der Narrationsgrenze ist es aus. Also da gibt es kein Reden. Dann sauft man halt, weil es was sind. Es ist so, nicht? Das ist die sogenannte Narrationsgrenze. Bitte, jetzt geht schon weiter. So. Jetzt sind da, ich mache das im Schnellzugtempo, das geht halt nicht anders. Dann also ist wiederum diese Linie, die Wasserlinie, das Gewellte, und das ist ja immerhin auch das Symbol des ganzen Werkes, das ich da mache. Und da schwimmen jetzt diese zwei kontradiktorischen Schwäne, kann man sagen. Und die kommt jetzt gleich, der Innentext, sozusagen dieser mythologische Text. Ja, Grundfischverwandlung ist der wahre Grundfisch. Ich muss dazu sagen, noch, diese zwei visuelle Poeme, die literistische Poeme, die ich jetzt gezeigt habe, die sind ja an und für sich nicht konkret ist auf den Traunzer bezogen, das ist allgemein. Das ist eine allgemeine Einsicht heute. Die sind halt entstanden durch diese Arbeit. Natürlich ist im Inneren des Schwanenfisches, der ja das ist, es ist ein Schwanenfisch, also Schwanen und Schwanen. Und da ist es dann schon konkreter wieder. Das nächste bitte. Und jetzt ist eben das gut zu lesen, das ist leider der Nachteil, dass man das auf der Karte nicht so gut lesen kann. Oberösterreich, also das Bild Blasenfusse und Schwanenbusse. Zur Erklärung, Schwanenbusse werden von den Ebenseelen, und dazu gibt es einige Texte drinnen, aber das kann ich eben nicht. Die Schwanenbusse werden von den Ebenseelen so genannt. Also umgekehrt heißen die Ebenseher Glockenboscher und so. Also gut, die sind jedenfalls in Gmunden, sind die Animositäten durch die Bezirkshauptmannschaft am Nordufer und am Südufer eben das nicht, und da gibt es eben genug Animositäten und so weiter. Und das sind eben dann diese Blasenfusse und Schwanenbusse. Ein sagenhafter Dialog zwischen oben und unten, Nord- und Südsee. Und da steht eben drinnen, wenn Sie jemand Schwierigkeiten hat zu lesen, also Oberösterreich, der Name Traunsee erscheint als Trunseo, urkundlich erstmalig im Jahre 909. Er ist das größte Seebecken, welches die Traun in ihrem Verlauf bildet. Die Traun wird in der Form Trona, das heißt der reißende Fluss, urkundlich im Jahre 829 zum ersten Male genannt. Die erste Lotung des Sees, da wieder, sie streift da wieder Hall praktisch jetzt, soll der Überlieferung nach auf Veranlassung des Kaisers Maximilian I., des letzten Ritters, angestellt worden sein. Diese Messung habe in Traunsteinnähe eine Tiefe von 368 Grad, das sind fast 700 Meter, ergeben. Dadurch entwickelte sich die Vorstellung, 700 Meter, das ist ja, dass der See unergründlich sei und eine unermessliche Tiefe habe. Diese Wahrheit nährte unter anderem wahrscheinlich auch den Volksglauben, dass der Grund des Sees von riesenhaften Wasserungeheuern, den sogenannten Grundfischen, bevölkert sein müsse, beziehungsweise es auch ist. Der Traunsee ist auch sonst sagenumwoben und ein geeignetes Initialobjekt für Mythos und Magie. Man müsste vielleicht noch sagen, das Ganze ist eigentlich auch, es gibt es eine Idee, so, ich meine, ich bin ja eigentlich ein Busseits-Typ, der solche Sachen immer sucht auf der Welt. Das ist ein Wasserwappen für Sagenfreunde. Also es gibt keine Wasserwappen. Es gibt auch in der Heraldik keine Wasserwappen. Es gibt nur die Ortschaften und Städte und so weiter, die Wappen haben, aber fürs Wasser gibt es keine Wappen. Und ich, nachdem ich eigentlich ein Wassermensch bin, kann man sagen, ist das für mich eine große Lust, also das entwickelt zu haben. So. Ja, jetzt ist das letzte dran. Das geht so schnell, ist das vorbei. Und zwar schlage ich da wieder was zu. Nein, bin ich im ersten Kapitel dran. Das ist nicht, ich habe es eigentlich gegliedert in eine verzweigtere Sache, aber eben nur das eine Gedicht zum Abschluss. Elementares zu Schwalben, Schwänen und Schweinen. Schweine schweben winters, wie Schwalben den Sommer zersegeln in Luft. Schwalben schwärmen im Sommer über den Schweinen. Schwäne landen laufend auf See. Möwen, Tauben und Schwäne rauben wie Schweine Brot vom Asphalt. Schwalben, Mücken aus Land- oder Seeduft. Dankeschön.